Hallo und willkommen zu einer neuen Folge 9:30 FM, ein neuer Podcast für eine neue linke Politik. Und es geht heute um eure Wünsche zum Weihnachten, um unsere alle gemeinsamen Wünsche zu Weihnachten. Eine bessere Welt ist möglich, aber wie und was wollen wir eigentlich? Der Wunsch ist schon der Vater der Wille und der Veränderung. Und darum geht es hier, unsere utopischen Horizonte endlich mal zu erweitern und nicht nur im Klein-Klein gefangen zu werden. Was wünschen wir uns zu Weihnachten? Es gibt auch heute gleich eine kleine Werbung zu Jacobin Magazin, die beste deutsche linke Zeitschrift, wie ich finde. Und da könnt ihr das mit so Rabatten und alles abonnieren. Ja, Franzi hat die Hinweise dazu gleich. Mein Name ist Steve Hudson. Bei mir sind Tamara Kamatovic, Publizistin aus Wien. Hallo Tamara.
Hallo Steve, hallo alle.
Und ursprünglich aus Chicago. Da ist auch gerade in Hagen, in dem, wie ich finde, superb ausgeleuchteten Speicherboden ihrer Eltern. aber normalerweise in Berlin, Aktivistin und Autorin Franzi Heinisch. Hallo Franzi.
Hi, ja, ich habe mir den Hintergrund, den jetzt alle, die nur zuhören, nicht sehen können, ausgewählt, passend zur Stimmung in diesem Jahr. Schön, grau und kalt, super.
Ja, so Raubphase, aber es hat so diese Lichteinfall. Also für alle, die im Video, ich habe nur so ein blauer Bildschirm und so, Tamara auch, aber du bist so, das, also nur dein Mikro ist riesig groß.
Ja, ich
nur noch eine Nase drüber.
Ja, ich fühle mich auch, also ich habe das Gefühl, ich verschwinde. Gott sei Dank ist der Lichtkegel hinter meinem Kopf so wahnsinnig groß, dass ich fast so eine Art Heiligenschein habe. Es trifft sich ganz gut, wenn wir über Utopien sprechen, so ein bisschen so ein Erlösungsgefühl. Ja, also es ist die Zeichen stehen auf Utopie heute.
Die Zeichen stehen auf Utopie. Es war mit Verlaub ein beschissenes Jahr. Also meine Familie ist in London, in Südostengland hauptsächlich. Viele Leute werden da ihre Weihnachten jetzt allein verbringen, unverhofft und unerwartet. So viele Menschen haben recht viele, so viel auch soziale Kürzungen auf sich nehmen müssen. Das ist für uns alle so eine schwere Zeit. Gleichzeitig, man sieht, dass tatsächlich die Wille von so einer großen Mehrheit da ist, gemeinsam was zu schaffen, eben dass Menschen nicht sterben, dass Menschen nicht krank werden. Aber es ist auch jetzt die Zeit zu träumen. Also wenn du auch Träume hast und zuhörst, du kannst dann tweeten oder Kommentare schreiben, wo immer du bist, Hashtag 9:30 FM. Schreib deine Wünsche. Wir versuchen, das alle im Blick zu halten. Wir greifen gerne auf sie auf, 9:30 FM oder direkt so unter YouTube. Und wenn dir die Sendung gefällt sowieso, dann hit mal auf Abonnieren oder so und schreib uns einen schönen Kommentar bei iTunes oder eine Bewertung, weil dann hören mehr Menschen. Aber wir fangen erstmal an. Wer will zuerst? Tamara, du hast gerade so einen wehmutigen Blick. Ja. Was wünschst du dir für eine Veränderung in dieser Welt?
Ja, es ist tatsächlich ein sehr unschönes Jahr gewesen für uns alle, also für mich als Amerikanerin auch. Ich habe mir mehr Hoffnungen für das Jahr gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin, und für den Wahlausgang. Aber wie du sagst, wir müssen irgendwie vorwärts und nicht rückwärts gehen. Und ich glaube, Nummer eins auf meiner Liste, wenn ich ganz ehrlich bin, steht aus irgendeinem Grund die Kultur. Ich will, dass sie nicht untergeht. Ich will, dass Kinos nicht zumachen permanent nach dieser Quarantäne und dass es mehr finanzielle Unterstützung für Künstlerinnen gibt, alle Künstlerinnen, bildmalerische oder Schauspieler. Das ist irgendwie Nummer eins gerade auf meiner Liste. Autorinnen, mehr Geld für Künstler, mehr Geld für die Kunst und mehr Vorstellungsvermögen.
Franzi, hättest du auch kulturelles was da anzubieten, direkt in dem Zusammenhang?
Jetzt wo ich offiziell von dir Autorin genannt wurde, freue ich mich natürlich über finanzielle Unterstützung für alle, die so wahnsinnig künstlerisch unterwegs sind wie ich. Nee, also ich finde total, es ist wahnsinnig krass, wie wir Kultur gerade einfach sterben lassen, ne? Wie da einfach ja immer drüber hinweggesehen wird, auch wie lächerlich so diese Einmalhilfen und diese Überbrückungshilfen waren in den Summen. Also als könnte irgendjemand plötzlich sein Leben von 1.000 Euro einmalig irgendwie die nächsten Monate leben und als sei Hartz IV irgendwie eine geile Option, dann doch irgendwie seine Kunst frei auszuüben. Also so diese Vorstellung, dass man irgendwie theoretisch ohne Wohnung, ohne Auskommen da sitzen kann und man hat trotzdem fantastische Einfälle und produziert irgendwie irgendwie gute Dinge. Also insofern, ich glaube, der Hauptpunkt ist Geld, ne? Und dann finde ich es genauso absurd, aber das spricht sich jetzt bei diesen Infektionszahlen schon wieder so leicht, dass irgendwie Kinos und Theater als erstes zugemacht wurden, obwohl es Studien dazu gab, dass es eigentlich entsprechend den Corona-Regeln, die dann da galten, fast gar keine Infektionen gab in diesen Orten. Also wo man einfach die Kulturorte als symbolische Orte genommen hat, die als erstes geschlossen wurden. Das verstehe ich partout nicht und finde es Wahnsinn. Und auch, was für ein merkwürdiger Kunstbegriff dann politisch angewandt wird. Also weiß ich nicht, wenn es nicht unter die irgendwie unter die Kunst fällt, die RegierungspolitikerInnen sich vorstellen, dann ist es sowieso schwierig, überhaupt mal gegenüber Ämtern und so zu beweisen, hey, ich mache ja aber auch Kunst und ich verdiene damit sogar mein Geld. Also von A bis Z, glaube ich, läuft da richtiger Murks und diese Proteste, Alarmstufe Rot, ja, sollten wir alle unterstützen irgendwie und die werden ja noch drastischer werden und weitergehen. Insofern, ja, meine Lösung wäre einfach Geld, Geld, Geld und das an ganz vielen Ecken und Enden, fürchte ich.
Also ich bin, also wenn ich beruflich unterwegs bin, wenn ich in Medien unterwegs bin, versuche gerade auch einen Film zu machen, ich bin super dankbar, wenn die Kinos noch offen bleiben. Also danke. Also ich glaube, also man merkt schon einerseits, dass diese, ach, alles, was Spaß macht, das soll zu, weil das ist so das Einfachste, ja, das können wir wegwerfen, wo na, gleichzeitig Schulen und so und Arbeitsstätten natürlich aufbleiben sollen. Das ist irgendwie, ne, das ist so... der Kohl zum Hauptgericht und aber ja, Nachspeise, darauf verzichten wir. Also es ist immer sofort diese Ranggliederung. Aber wenn man davon spricht, ich denke sofort, also meine Labour Party zu Hause in Großbritannien ist mittlerweile eine Tragödie. Es wird alles, was links gesäubert wird, jede demokratische Debatte gerade unterbunden da. Aber Jeremy Corbyn werde ich immer dafür lieben, dass er sagte, jedes Kind soll das Recht haben, ein musikalisches Instrument zu leben, zu lernen. Jedes Kind soll mal Theater spielen dürfen, also Gedichte schreiben. Und es sind so viele Dinge, die so kurz kommen, auch in unserem Bildungssystem. Und es geht nicht nur um Geld, finde ich, sondern auch um diese Freiheit, also auch die soziale Freiheit. Es ist natürlich sehr schön, wenn Mama dich zum Ballettunterricht mit dem Volvo fahren kann. Aber so viele Dinge sind für so viele Menschen keine Selbstverständlichkeit. Sie sind oft ein bisschen fremd und man weiß gar nicht, wo man rein kann. Es muss auch keine hohe Kultur. Von mir aus kannst du ganz genauso gut zum Hip-Hop gehen. Aber in einer Welt von Stress, wo es keine Zeit gibt, wo es keine Möglichkeiten gibt, keine Räumlichkeiten gibt, oder oft, dass diese Zeit nicht da ist. Also direkt, wenn wir eine Arbeitswoche von 30 Stunden die Woche hätten, in einer Zeit, wo viele Menschen zu viel Arbeit haben und viele Menschen zu wenig Arbeit hätten. Also die Kultur ist das Natürlichste der Menschen, ist nicht etwas, was obendrauf, was man bekommt, sondern eigentlich, was man selbstverständlich tut, wenn man einmal dieser Stress weg ist. Aber wenn man erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt und dann nur noch ein bisschen Fernsehen guckt und dann doch ins Bett, dann ist das natürlich hin. Aber ich würde so gerne sehen, dass viel mehr Menschen sich als von allein aus als Kulturschaffende sich fühlen. Und also ich bin kein Fan von der Sowjetunion, wie die war, aber ich weiß noch meine wenigen Begegnungen damals mit Russen und anderen aus der Sowjetunion, als es noch existierte, war. Es war selbstverständlich, dass gegen 9:30 jemand eine Gitarre nimmt und alle singen und alle so spielen. Und das ist so, das geht bei uns immer mehr verloren, finde ich.
Ja, der Witz ist, es gab ja auch eigentlich keine revolutionäre Bewegung, die nicht gleichzeitig kulturelle Entwicklungen mit sich gebracht hat, ne? Also immer, wenn irgendwie große Umbrüche waren, dann war das ja auch verbunden mit irgendwie Musik und mit einem neuen Verständnis von Kultur. Das heißt, gerade wir Linken müssen revolutionäre Kultur hervorbringen, weil bockt halt auch nicht, wenn du dann bei deiner Revolution irgendwie ohne Soundtrack dastehst, so, ne? Und ich glaube, da sind wir ja schon beim Thema, während die Produktivität wirtschaftlich total gestiegen ist, und Menschen immer mehr einverleibt werden von der Arbeit, also sei das mental wie tatsächlich auch, was die Arbeitsstunden angeht, also gerade auch im Homeoffice, ne, wo einfach wahnsinnig viele Leute noch mehr arbeiten, noch schlechter sich abgrenzen können, natürlich zur Arbeit, dieses Thema Freizeit. Also Produktivität steigt ohne Ende, aber die Arbeitszeit eben nicht mehr. Und wir fabeln irgendwie immer noch von einer 40-Stunden-Woche herum, wo wir längst wissen eigentlich, dass das nicht so sein müsste mehr. Also so, wir könnten, wenn wir mit unseren utopischen Forderungen und Wünschen fürs nächste Jahr anfangen, dann wäre doch eine 30-Stunden-Woche auf jeden Fall schon mal Teil dieses Programms, finde ich.
Das unterstütze ich auch vollkommen, oder ich unterstütze die beiden Positionen. Man braucht natürlich mehr Geld für Künstlerinnen, man braucht auch, oder die Künstlerinnen brauchen ja selber mehr Zeit. Ich wollte nur Steve unterstützen, auch in seiner Meinung gegenüber der Sowjetunion. Meine Großmutter aus Jugoslawien damals, Anwältin war in Moskau, glaube ich, in den 70ern, und hat dann immer erzählt, dass sie nie so viele lesende Menschen in ihrem Leben gesehen hat. Und ich habe in Leipzig kurz gewohnt, 2008, 2009, und habe dort auch eine ältere Dame, also aus der DDR, getroffen, weil ich ein Maxim Gorki Buch in der Hand gehabt hat. Und daraus entstand ein wunderschönes Gespräch über Maxim Gorki. Solche Momente fehlen mir auch, muss ich sagen. Und solche Momente braucht man auch für die Kunst. Also ein bisschen mehr spontanes und nicht so digitales Sozialisieren.
Ja, da vielleicht müssen wir dann, also ich finde, Franzi hat so gerade das Feld so sowieso dann geöffnet von Technologie. Eigentlich, es gibt so viele technologische Fortschritte. Ich merke so, wenn man mit Users unterwegs ist, da ist es so oft, ja, da kommen die Maschinen und die machen alle unsere Arbeit und die Jobs fallen weg. Und ist das nicht schlimm? Die Jobs fallen alle weg. Und so, Jesus fucking Christ, das ist doch perfekt. Das ist Paradies. Wir müssen nicht mehr arbeiten. Also das Problem ist nicht die Maschinen, die ganzen Arbeit für uns machen. Das Problem ist das Eigentum an den Maschinen und dass so viele Menschen deswegen kein Recht auf Existenz haben. Die sind nur so von einem kapitalistischen System her gesehen überflüssig. Was haben sie für einen Sinn, wenn sie nicht arbeiten können? Aber tatsächlich, es gibt so viel Arbeit, was gemacht werden muss. Also kulturelle Arbeit sowieso. Aber auch alles, was sozial betrifft, das man sieht in der Pflege. Das sind so riesige Bedürfnisse. Also bei meinen Kids in der Schule sind über 30 Kinder in jeder Klasse. Die könnte man locker halbieren. Also zweimal so viel Lehrer könnte man direkt, also dreimal so viel Pflegerinnen. Das ist ganz klar. Also es ist so viel Arbeit, was getan werden müsse. Aber wir sind immer, wir starren vor, ja, es wird keine LKW-Fahrer vielleicht demnächst notwendig gewesen. Aber ja, es wird doch super. Also mit Verlaub, LKW fahren hat vielleicht eine gewisse Romantik, aber es ist nicht unbedingt der schönste Job für das ganze Leben. Und vielleicht könnte man die Menschen befreien, dass sie was anderes machen. Aber das Problem ist natürlich, wenn diese Technologie nur Apple oder Uber oder wer auch immer gehört und die dann diese ganze, der Zuwachs an Produktivität nur für sich, diesen Gewinn nur für sich beanspruchen, dass das Problem ist. Also vielleicht müssen wir dann auf andere, größere Wünsche kommen zum Thema Eigentum und was eigentlich Eigentum ist. Weil das ist nur so eine sehr künstliche Gesetzmäßigkeit, die wir sozusagen alle unterworfen sind. Aber wo zum Beispiel jeden technologischen Fortschritt eigentlich für die meisten Menschen die Ruine bedeutet. Und ich weiß noch, als ich noch aufwuchs in dieser Zeit von, also Neil Armstrong ist gerade auf dem Mond gelandet und da dachte man, ja, wir werden alle so, keine Ahnung, im persönlichen Helikopter so rumfliegen. Da die Techno-Erdülle und jeder hat seinen eigenen Raumschiff, keine Ahnung. Aber die Idee, es war selbstverständlich, da kommen Roboter und die machen super viele Dinge. Es war selbstverständlich, dass eigentlich diese technologischen Fortschritte zum Gunste der gesamten Menschheit wären. Die Idee, dass sie dann nur drei Arschlöcher in Silicon Valley gehören würden und deswegen, dass viele Menschen in die absolute Misere katapultiert werden müssten und nur eine ganz kleine Clique davon profitieren war abwegig. Und das scheint auch so viel, wie man eigentlich diese Horizont von Gemeinsamkeit verloren haben. Und wir haben nur noch als Zukunftsfilme heute nur diese dystopischen Fantasien. Also na, unter der Zombie-Plage und wir essen alle radioaktiven Hundefutter aus der letzten Dose und oder vielleicht die Tante. Na, und
Kurz dazu, ich habe mir in letzter Zeit die Filme von Paul Verhoeven wieder angeschaut, so RoboCop und Starship Troopers. Und okay, da findet
man, the 80s, though. Das waren die 80er.
Ja. Ich sag ja nur, der hat irgendwie vorhergesehen, was da irgendwie gekommen ist von Sicherheitstechnologien, von Überwachungstechnologien, zum Beispiel bei RoboCop und auch bei Starship Troopers, was wir jetzt haben für eine Ausrüstung von Militärkonzernen und so weiter. Und ich denke einfach nur, um die Technologie fortschrittlicher zu machen, müssen wir auch viele Sachen jetzt rückgängig machen. Ich meine, ich jetzt auch als Amerikanerin sehe immer wieder, wenn ich jetzt wieder in die USA fliege und am Flughafen bin, mehr Sicherheitstechnologie. Und das müsste eigentlich sofort abgebaut werden. Das ist alles nur da, um Leute zu kontrollieren, damit man sozusagen dasteht, wo man zu stehen hat, damit man nicht aus dem Zimmer kommt, damit man die Nummer bekommt, die man braucht, und damit man ins Land oder nicht ins Land gelassen wird. Und diese Sachen machen mir ganz ehrlich viel mehr Angst fast als die Technologien, die unsere Arbeit ersetzt. Also die Technologie, die uns überwacht, die Technologie, die uns die uns sagt, wo wir hingehören und wo wir nicht hin dürfen. Und damit möchte ich nur sagen, so dystopische, großartige Regisseure wie Paul Verhoeven haben es früh erkannt. Und ich glaube, Technologie muss ja nicht immer fortschrittlich sein oder kann diese Aspekte haben, aber muss nicht notwendig.
Ich glaube, da kommen wir zu einem weiteren Thema. Allerdings, Steve, du hast von der Mondlandung gesprochen. Ihr beide habt schon von der Sowjetunion gesprochen. Jetzt ging es halt um die 80s. Leute, ich merke heute richtig, wie jung ich bin.
Ich fühle mich
wie,
so alt.
Wie alt bist du, Franzi?
Ich bin 99 geboren. Ich hab nichts davon erlebt. Ich habe gerade die Jahrtausendwende erlebt. Aber dazu später mehr. Paul Mason hat ja mal, ich glaube, sein Buch heißt Postkapitalismus, in dem er das macht, so ein bisschen die Vision entworfen, dass das Internet und diese ganzen neuen Technologien und Algorithmen eigentlich Teil der großen Revolution seien, wo Gemeinschaftseigentum entsteht. Also diese ganzen Open-Source-Lösungen. Der bezieht sich da zum Beispiel auf Wikipedia. Und ich habe das damals gelesen irgendwie und dachte, ja, krass, ist aber auch irgendwie bisschen schön geschrieben, oder? Also so in der Realität sieht's halt nicht so aus. Und ich glaube, heute mit den großen Tech-Giganten, so mit Facebook, Google und so weiter und so fort, sehen wir einfach, also dieses wahnsinnig krasse Eigentum an Daten, was ja irgendwie so da die Ressource der Zukunft ist, ist in den Händen ganz, ganz weniger, die im Zweifel einfach diese Daten nutzen, um noch mehr Profit zu generieren, indem sie Produkte an Leute verscherbeln. Also es ist ein einziger Warenkreislauf, und der Mensch ist die größte Ware in allem dem, und verkauft werden Bilder von einem, wie man irgendwie sein sollte, wie man aussehen sollte, verkauft wird das Wissen darüber, was man wahrscheinlich als nächstes tun wird, was einen potenziell interessieren könnte, und verkauft wird auch eben die Kontrollierbarkeit dessen, was man morgen denkt und was man morgen irgendwie wählt. Und insofern finde ich eine ganz, ganz sympathische Forderung, auf die immer so mit Luftschnappen reagiert wird, tatsächlich kartellrechtlich international so dafür zu sorgen, dass es nicht so wahnsinnig große Unternehmen mehr geben kann, wie Facebook oder Google das heute sind. Also warum konnte Facebook einfach noch WhatsApp aufkaufen oder Instagram oder so und so viel so einfach Datennetzwerke spannen, die nicht mehr kontrollierbar sind? Eigentlich könnte man das rückgängig machen und die alle wieder zumindest so zerschlagen, dass sie eine annehmbare Größe haben und dass ihr Marktwert nicht irgendwie Staaten deutlich übersteigt. Es ist halt auch eine wahnsinnig gefährliche Kraft für die Demokratie im Ende, ne? Und für irgendwie BürgerInnen, die sich organisieren wollen.
The New York Times hat, glaube ich, vor einer Woche einen Artikel zu diesem Thema geschrieben, dass Lobbyisten von diesen Firmen, Google vor allem, in Brüssel, also in der EU, immer mehr Macht eigentlich und Einfluss ausüben wollen. Ja, sie wollen, und sie haben, glaube ich, das Phänomen the Washingtonization, die Washingtonisierung von Europa genannt. Also das müsste man wirklich sozusagen halten in Europa. Ja.
Also tatsächlich, also diese Grundsatz auch bei den Piraten, Information wants to be free. Also Daten, die Idee eigentlich vom privaten Besitz von Daten ist etwas, was an sich immer fremd aufkommt. Man merkt immer im Internet, man erwartet fast immer alles und sonst zu haben. Und tatsächlich, die Kraft eines Datensatzes steigt exponentiell mit seiner Größe. Und das heißt also, keine Ahnung, wenn ich rumrenne mit dem Smartphone in meiner Tasche, die weiß, wie viele Treppen ich gestiegen bin an dem Tag oder so. Sammelt so viel Daten. Und tatsächlich, diese Daten gehören nicht mir oder gehören nicht uns gemeinsam. Aber wenn man bedenkt, also besonders in einer Pandemie, welche Kraft diese Daten hätten, wenn die Weltgesundheitsorganisation sofort den Zugriff hätte, ne, wo die Menschen sind, was die alles machen würden, das wäre ein so enorm kräftiger Datensatz, was der Menschheit wirklich jetzt, wo es so bitter notwendig ist, so helfen könnte. Also von mir aus, okay, also solange wir noch Apple haben, ihr könnt auch meine Daten haben, aber doch, auch die Weltgesundheitsorganisation oder vielleicht, wenn ich in Deutschland bin, die gesetzlichen Krankenkassen oder in Großbritannien die National Health Service. Also da ist so viel, da steckt so viel drin, was man machen könnte, zum Beispiel bei Ansteckungsgefahren, aber auch zum Beispiel bei Reisen, bei öffentlichen Personennahverkehr. Also wenn man weiß, wo die Menschen tatsächlich hingehen will, also diese Daten, die werden gesammelt die ganze Zeit, ob wir es wollen oder nicht. Aber man wäre in der Lage, ein so viel effizienteres System dazu bauen. Aber solche Daten müssen in gemeinschaftlichen Besitz sein. Und da sieht man direkt, dass indem man dieses Monstrum Eigentum davor gesetzt hat, nee, das gehört uns und wir können damit machen, was wir wollen, dann immer mehr werden wir im Grunde aus den eigenen Naturalien so entfremdet. Wir haben gar keine, nicht nur keine Kontrolle mehr, aber sondern das wirklich, was, wo man so viel Gutes tun könnte für die Menschheit, das wird immer schwierig.
Es gibt auch gute historische Beispiele, wie man mit Metadaten gut und verantwortungsbewusst umgehen kann. Zum Beispiel in Chile unter Allende. Ich glaube, sein Wirtschaftsminister hat mit Metadaten gearbeitet. Zum Beispiel, um genug Holz oder was auch immer, Rohstoffe zu versorgen für die Leute. Er hat damit sozusagen ausrechnen können, was die Menschen, was die Bevölkerung richtig gebraucht hat und wann sie es brauchen würden. Und wenn wir, wie du sagst, Steve, diese Informationen als Eigentum so bezeichnen, vielleicht ist es ein guter oder ein besserer Ausgangspunkt, dass wir dann so mit diesen Metadaten Richtung Sozialismus gehen.
Und ich glaube, der Punkt Eigentum, das ist ja eigentlich überhaupt der große Hebel vielleicht in Richtung sozialistische Zukunft. Also so die Frage, warum können einzelne Konzerne, einzelne Menschen Eigentum haben an natürlichen, endbaren Ressourcen der Erde und dann durch deren Verkauf und deren Nutzung dafür sorgen, dass irgendwie eine Erde sich um 4-5 Grad potenziell erhitzt, so, und hunderte Millionen Menschen daran sterben, ne? Also wenn wir bei wirklich von Natur und Ausbeutung von Natur sprechen, zugunsten der Profite weniger. So, warum können Menschen unendlich viel Geld besitzen? Also es ergibt einfach keinen Sinn. Du kannst, also Jeff Bezos kann die ganze Welt kaufen und dann, also was macht er dann mit seinem Geld? Mit wem will er dann, so? Menschen können unendlich viel Eigentum anhäufen. Daten, die potenziell unendlich sind, dürfen einfach wenige Menschen besitzen. Es ist ein, wo wir gerade in Richtung, zum Beispiel in Berlin, ins nächste Jahr schauen, einzelne Konzerne dürfen tausende Wohnungen in einer Stadt besitzen und die Mieten bis nahezu ins Unendliche anheben, sich kaum um die Wohnungen kümmern, so, und Menschen verlieren ihre Existenzgrundlagen dadurch. All diese Dinge, also das Thema Eigentum, was darf eigentlich im Privateigentum sein, ist, finde ich, was ganz Entscheidendes. Und eben dann auch umgekehrt die Frage, was entziehen wir denn der Möglichkeit, da Privateigentum ran zu haben? Also warum darf man Eigentum an Boden haben, an natürlichen Ressourcen? Warum darf ich Eigentum an der Wohnung haben? Warum ist das kein Grundrecht? Warum darf ich Eigentum an den Daten von Leuten haben? Also um da den Bogen zu spannen. Ich glaube, wenn wir da Grundbedürfnisse definieren würden, die einfach tatsächlich kein Privateigentum sein können, sondern gemeinschaftlich von allen Menschen genutzt werden können und nach Bedürfnissen verteilt werden, und eben auch mit bestimmten Grenzen, ich glaube, dann befinden wir uns auf einem Weg in eine Zukunft, die um einiges gerechter aussieht.
So, was ist deine Weihnachtsforderung, dein Weihnachtswunsch? Schreib es in den Kommentaren oder einfach mit Hashtag #absehenufm. Unser wunderbarer Froh, der alles produziert, der hält ein Auge drauf, er schaut drauf. Also wenn ihr auch Träume, Wünsche habt, dann schreibt sie hier rein. Also ich glaube, hier bei dem Eigentum, da kommen wir schon auf das Kernprojekt eigentlich des Sozialismus und der eigentlich der Demokratie, weil das Eigentum ist im Grunde eine Hürde für die Demokratie. Da kann man direkt vielleicht zur Wirtschaftsdemokratie darüber gehen. Na, also du kannst wählen, aber du kannst deinen Chef nicht wählen. Also in Deutschland wird so die betriebliche Mitbestimmung total gefeiert. Ja, also im Aufstand sind die Vertreter der Belegschaft mit dabei, aber die sind nicht bei der Geschäftsführung mit dabei. Das war sehr bewusst ausgeklammert, als die betriebliche Mitbestimmung eingeführt worden ist. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele andere Beispiele. Also wir hatten auch gerade vor der Sendung von Kooperativen wie Mondragon in Nordspanien gesprochen, wo tatsächlich man politische Rechte an dem eigenen Betrieb hat. Und natürlich für die meisten von uns im normalen Leben, wir haben zwar das Recht, jede paar Jahre mal ein Kreuzchen zu machen oder vielleicht sogar in eine politische Partei einzutreten, um meistens dann nicht gehört zu werden, aber wenn es darum geht, den eigenen Alltag zu gestalten, zum Beispiel im eigenen Haus, wo man wohnt. Also wenn du Mieterin oder Mieter bist, dann hast du recht wenig Rechte. Oder vor allem am Arbeitsplatz oder sozial. Wie man kommt man direkt dran, so selbst eine Stimme zu haben oder sich zusammentun mit den anderen, die in der gleichen Lage sind, dass man zusammenkommt und da direkt eine Stimme hat. Weil das ist eigentlich, es ist fast immer Eigentum, das, was das immer ausgrenzt. Und ich finde, also der Maß an Freiheit in jedem Land, ich weiß noch, das erste Mal, das einzige Mal, als ich nach New York ging, ich war so erstaunt, wie wenig man in gewisse Gebäude reingehen kann. Also man überall gibt's Türsteher, Leute, hier darfst du nicht rein und da darfst du nicht rein und da darfst du aber nur bis dahin und so. Und die Freiheit ist da einfach, empfand ich als sehr begrenzt, aber das ist in Deutschland auch natürlich nicht weniger, kannst nicht einfach überall reinlaufen. Aber die Offenheit von Gebäuden, von Plätzen, von Räumen, von Institutionen ist da sehr, sehr begrenzt. Und Eigentum ist einfach nur diese künstliche Form. Und so viel besonders bei der Sozialdemokratie, man redet die ganze Zeit von Umverteilung, also als der Naturzustand wäre, dass die Reichen immer reicher werden und man muss nur ein bisschen davon umverteilen. Aber tatsächlich, es ist kein Naturzustand. Das sind Gesetze, die es machen, dass die Reichen immer reicher werden. Es ist, weil die haben dieses Reichtum nicht produziert. Die Arbeiterinnen und die Arbeiter haben dieses Reichtum produziert. Es wird künstlich zu denen nach oben umverteilt durch Gesetze, durch Eigentum, durch Dinge, die aufgeschrieben sind, was kein, ich könnte den ganzen Tag meinem Hund das erklären, der würde es nicht verstehen können, warum 20 Menschen Gegenstände herstellen, aber die gehören dann einem anderen und sind seins zu verkaufen. Das ist einfach ein gedankliches Konstrukt, das wir uns gemacht haben, das ein völlig künstliches ist.
Habt ihr mitbekommen, was jetzt mit dem neuen Corona-Hilfmaßnahmenpaket passiert ist in den USA, was für Forderungen da drin stecken? Also dieses Paket hätte natürlich Amerikanerinnen, die jetzt ihre Jobs verloren haben durch das Virus oder die ihre Miete nicht zahlen können oder ihre Wohnungen nicht heizen können, helfen sollen. Stattdessen kriegen sie $600 und das war es, so einmal $600. Und noch dazu heißt es, es ist jetzt illegal oder es wird schärfer bestraft, illegales Streaming von Videos und $500 Milliarden für Israel steckt einfach in einem Corona-Hilfmaßnahmenpaket. Also wie wir sozusagen, wenn du Steve redest über Besitz und über Gesetz und das Verhältnis zwischen den beiden und wie so willkürlich auch das erscheinen mag, es gibt natürlich es gibt Interessen und die sind viel wichtiger, also von unseren Politikern, ich rede jetzt von den USA, verstanden, als jetzt einfach das Bedürfnis, Menschen Geld zu geben, also konkret ein bisschen Hilfe, ein bisschen Unterstützung zu geben. Das finde ich recht schade und enttäuschend.
Dann lasst uns doch mal ein bisschen darauf gehen. Wir waren gerade schon bei Wirtschaftsdemokratie, aber auch so oft bei den demokratischen Problemen per se. Was können wir jetzt tun? Ich meine, sonst verbreiten wir hier schlechte Stimmung, so kurz vor Weihnachten, oje. Befürchte Schlimmstes. Es gibt aber ja auch aufmunternde Wege aus den Krisen. Steve, wie retten wir jetzt diese Demokratie? Was machen wir? Schritt 1.
Also, ich möchte nur kurz darauf hinweisen, wir haben schon ein paar Kommentare bekommen. Der Tillmann schreibt, Einkommensgrenzen nach unten und nach oben. Finde ich eigentlich sehr gut. Existenzmaximum. Ne? Also, wie viel braucht ein Mensch? Das ist, weil tatsächlich, also mehr als 1 Million Euro, keine Ahnung, wenn man 70 Jahre lebt, 1 Million ist schon, also, weil darüber hinaus, das ist nicht mehr Kaufkraft. Es geht nicht mehr darum, dass du bestimmte Dinge willst, sondern es geht immer mehr um Kapital. Das heißt, die Kraft zu investieren und dass du mehr Geld zurück erwartest für das Geld, was du abgibst. Also es ist nur eigentlich das Recht, immer mehr Geld anzuhaufen, was du niemals ausgeben wirst. Und das ist das ganze Psychopathische am Kapitalismus. Es ist nur für wirklich ganz verrückte Menschen, die meinen, ihr Geld immer weiterhin so zwanghaft vermehren zu müssen. Also Leute, die vielleicht andere Ziele im Leben haben, die kommen natürlich nicht besonders korrekt runter. Also ich finde Einkommensgrenzen oder einfach Vermögensgrenzen nach oben. Also von mir aus ab 1 Million 100% Vermögenssteuer. Also was hätten wir tatsächlich verloren? Es würde heißen, vielleicht ein paar sehr schöne Häuser müsste man teilen, ne, zu zehnt oder so, wenn die tatsächlich.
Aber die sind dann halt auch groß genug. So.
Ja,
also da kann immer noch jeder sein eigenes Stockwerk haben.
Ja, die Häuserpreise kommen nach unten. Ich glaube, die schönen Villa kann man, also die kann man, die sind nicht mehr so viel wert. Das wäre schon ein extrem guter Beginn. Vielleicht muss man aber jenseits, also ja, tatsächlich, und dann, wenn du sagst, okay, ich will ein Yacht, okay, du kannst ein Yacht haben, aber nicht ein Yacht und ein Villa. Das ist, Tillmann ist einverstanden. Okay, 1 Million Euro. Wir sagen, jenseits von 1 Million Euro, das reicht doch. Das, also wirklich, das, dude, entspannen. Du kannst sowieso frei machen, du musst nicht mehr arbeiten. Jones Haywire schreibt, ich wünsche mir zu Weihnachten Bürgerforen in jeder Stadt, wo die Menschen mit adäquatem Zugang zu Informationen auch über Dinge diskutieren können, ihre politischen Wünsche artikulieren. Also Freiraum überhaupt, ne? Der Raum, der Boden, alles war frei, alles gehörte jedem. Ne? Der Erste, der einen Zaun errichtete und sagte, das ist meins, war ein Dieb. Jedes Eigentum in diesem Sinne geht auf einen gewissen Diebstahl zurück und besonders an den Boden. Also da hat er niemals irgendjemandem gehört, sondern uns allen. Und vielleicht kann man kann sich vorstellen, dass man vielleicht Boden verpachten kann, vielleicht für die Landwirtschaft oder für ein Haus oder so. Aber dass es meins ist und das, was ich mache, egal was es mit dem Klima macht oder egal was es mit der Gesellschaft macht, das ist meins, das scheint mir eine extrem verwerfliche Idee. Und wir kommen tatsächlich, glaube ich, jetzt Gesellschaft an diese Grenzen des Eigentums als Institution mit der Zerstörung des Klimas, mit der Zerstörung der Gesellschaft, ist das Eigentum als Institution verfällt zunehmend. Und wir sehen auch, wie auch unsere, also besonders, also vielleicht in Großbritannien, in den USA, aber längst in Lateinamerika oder und andere Länder im globalen Süden, wie das Kapitalismus tatsächlich auf immer rechtere Gedankengut zurückgreifen muss, um sich überhaupt zu verteidigen. Also im normalen Diskurs, in einer normalen wissenschaftlichen Debatte ist das nicht mehr aufrechtzuerhalten, dass das System so weitergeführt wird wie bisher.
Vielleicht mit dieser Idee kurz Werbung zu Jacobin, eine großartige sozialistische Zeitung aus Amerika, die jetzt auch in deutscher Sprache vorhanden ist. Wenn diese Diskussionen interessant für dich sind und wenn du jetzt an Utopien oder wenn du jetzt utopische Vorstellungen und Forderungen für die Zukunft hast, dann kannst du auch damit anfangen, Jacobin zu lesen. Jacobin ist eine großartige, unverschämt sozialistisch, so hat die FAZ das beschrieben, Zeitschrift und führende Publikation der sozialistischen Linken. Und wenn du unterhalb 10.fm/Jacobin diese Zeitschrift über abonnierst, kriegst du 10% weniger und unterstützt damit linke Medien und uns direkt. Ja, also abonniert Jacobin, es ist super und wie Jones Haywire schreibt, es ist eine andere Sphäre, wo man so sich austauscht, wo man politische Wünsche artikuliert und wo man natürlich auch über die Tagesgeschehen gut und sozialistisch schreibt.
Und es sieht einfach unglaublich gut aus. Also so, wir Linken sind gegen Eigentum, aber wir sind auf jeden Fall für Prozente und Abonnements, würde ich sagen.
Ja, das kommt mir wie Toskana vor, weißt du, weil normalerweise Architektur und Sozialismus war immer so eine schwere Beziehung, ne? Aber man geht nach Toskana und die waren richtig rot, Toskana, so eigentlich pitchy, da waren alle Kommunisten da, alle haben in den Bergen gekämpft gegen die Nazis und so und alle so organisiert in den Fabriken, gewerkschaftlich und so und die haben gleichzeitig super schöne Häuser und wahnsinnig gutes Essen. Und Jacobin kommt mir so wie die Zeitschrift-Äquivalent davon vor. Es sieht einfach richtig geil aus. Also die neue Ausgabe ist zum Thema Osten Es hat vielleicht ein bisschen mehr vom fernen Orient als Inspiration da genommen, als tatsächlich als Ostdeutscher. Aber einfach vom Layout her, vom grafischen Anspruch, das ist echt schön. Und lieben Gruß an unsere Ines, die heute Abend unbedingt dabei sein wollte, aber die ist krank. Gute Besserung, Ines. Und übrigens nebenbei auch die Chefredakteurin ist, ne, von Jacobin. Das hört sich sehr wichtig an. Mhm. Ja, prima. Mhm. Die schreibt sehr, sehr klug. Also vielleicht ist es einfach zu klug geworden für unsere. Nee, die kommt wieder, die ist noch krank.
Ja, und so, ich habe von ihr gibt es, glaube ich, ich glaube online, aber bei Jacobin gerade einen Text, wie man mit seinen Verwandten und so am Weihnachtstisch diskutieren kann, um nicht nach 5 Sekunden in absolutes Geschrei auszubrechen, sondern ganz subversiv die zu organisieren auf seiner Seite. Und ich glaube, also gerade wenn wir über so Forderungen sprechen, wie wir das heute tun, ein bisschen Taktik kann da nicht schaden, weil, wie ich vorhin schon meinte, nicht alle reagieren direkt mit Freudestrahlen auf Eigentums- oder Existenzmaxima, aber die meisten profitieren davon. Und insofern ist es eigentlich, und da müssen wir vielleicht auch einfach noch ein bisschen besser machen. Also da sehr empfehlenswert, dieser Text. Ja, ansonsten, ich wollte mal noch ein bisschen weitermachen mit ein paar Demokratieforderungen. Weil wir wollen ja immer und überall Demokratie, aber was heißt denn das? Also ich finde tatsächlich ganz spannend, wenn Klimapolitik von BürgerInnen gemacht wird, zum Beispiel in Frankreich, im Klimabürgerrat, dann ist sie irgendwie emanzipatorischer und irgendwie krasser, als das die Regierung bislang so hinkriegen. Oh, welch Wunder. Also der Klimabürgerrat in Frankreich hat ja ziemlich radikale Maßnahmen so vorgeschlagen. Unter anderem war da eine praktisch Reichensteuer fürs Klima dabei. Man wollte Inlandsflüge abschaffen und alles mögliche, und das war eben von BürgerInnen. Insofern BürgerInnenräte auf jeden Fall in Deutschland auch bei solchen Themen, vor allen Dingen in Bezug auf die wichtigen Zukunftsthemen, ne, in Bezug auf wirtschaftliche Grundentscheidungen, in Bezug auf irgendwie das Klima und solche Dinge. Und um vielleicht auch den Einfluss von LobbyistInnen einzudämmen. Also wir leben praktisch in einer Lobby-Demokratie. So. Und wenn ein vernünftiges Lobbyregister würde helfen, aber zum Beispiel auch sowas wie ein Verbot für Nebentätigkeiten für PolitikerInnen. Also ich verstehe nicht so richtig, warum man noch Zeit hat, erstens als PolitikerInnen, als irgendwie Abgeordnete im Bundestag, oder aber auch irgendwie Geldnot, um nebenbei noch Vorstandsposten zu bekleiden. Also ich muss sagen, ich sehe den finanziellen Bedarf da jetzt nicht so. Falls jetzt irgendwelche PolitikerInnen zuhören, die sagen, ja, aber ich komme nicht aus mit dem Geld, dann lass uns doch mal ein bisschen sprechen, wie man da vielleicht die Buchhaltung optimieren könnte. Also insofern das vielleicht auch noch so eine Sache. Dann, worüber wir immer wieder sprechen, Wahlalter. Also irgendwie dürfen ja die...
Kann ich nur eins mal drauf sagen, also Unternehmensspenden, ja. Nebentätigkeiten, es ist nicht nur, also die ist nicht mehr erlaubt, die sollen kriminalisiert werden. Das kommt unter den Strafbestand der Bestechlichkeit. Also allein, dass sie erlaubt sind und dann steuerlich absetzbar, ne, Attack wird zugemacht hier vom Finanzministerium, aber gleichzeitig kann RWE, so als seine politische Lobby, also eine politische Kommunikationsabteilung, absetzen gegen Gewinner, ist obszön. Und gehört kriminalisiert. Nicht nur so nicht mehr geduldet, sondern kriminalisiert.
Ja, das ist ein guter Punkt tatsächlich auch mit dem Gemeinnützigkeitsrecht. Also ATTAC, die darunter leiden, aber auch der VVN-BDA, irgendwie so einer der ureigensten antifaschistischen Anliegen, wo plötzlich so getan wird, als bräuchte man Antifaschismus nicht mehr. Und gleichzeitig sehen wir irgendwelche Reichsflaggen vom Bundestag und... Also ja, diese ganze Gemeinnützigkeitskacke, von der ganz viele halt auch einfach Bewegungen und Initiativen betroffen sind, die tatsächlich was verändern wollen, könnte man auch nochmal ran. Ja, und ansonsten Wahlalter, die Leute, die irgendwie Zukunft sind der Demokratie, könnten ja auch eigentlich wählen. Und es gibt tatsächlich, und es gibt Untersuchungen, es gibt Argumentationen dafür, dass ein Wahlalter ab 0 sinnvoll wäre. Das Bundesverfassungsgericht hat gegen eine Wahlalterabsenkung eigentlich nur angeführt, dass das Wahlalter ab 18 mit der Volljährigkeit beginnt, historisch erhärtet sei. Aber ganz viele Bullshit-Dinge sind historisch erhärtet. Es gibt gute Argumente für ein Wahlalter 0 tatsächlich. Wahlalter 0 heißt nicht effektiv, dass Säuglinge zur Wahlurne krabbeln, aber heißt, dass praktisch man eine flexible Altersgrenze hätte. Also junge Menschen, die sagen, ich will jetzt wählen, tatsächlich unter Umständen beantragen können, wählen zu können, zumindest nach einem Modell. Es gibt da verschiedene Modelle. Für alle, die sich da interessieren, empfiehlt sich zum Beispiel das Buch Lasst unsere Kinder wählen von Renate Schmidt. Insofern Wahlalter 0 würde ich mit auf meine Wunschliste packen. Ja, Tamara, hast du noch weitere?
Also weitere Forderungen jetzt zum Wahlalter, das hat mich jetzt fasziniert, weil in Österreich darf man ab 16 wählen, aber das hat immer nicht positive Ergebnisse. Also es kann sein, dass dann sozusagen Jugendliche, oder es ist oft der Fall leider in diesem Kontext, dass Jugendliche von ihren Eltern beeinflusst werden und dann nur wählen gehen, was die Eltern wählen. Aber Wahlalter 0 und Säuglinge an der Wahlurne gefällt mir eigentlich als Idee und als Bild sehr gut. vielleicht eine Forderung, das verbindet jetzt ein paar, also was Steve so als Thema hat mit Besitz und auch Franzi mit Demokratie, mehr, ich meine, ich muss es einfach so offen sagen, mehr Rechte für Journalistinnen wie Julian Assange, mehr Rechte für Journalistinnen, die Informationen, die der Öffentlichkeit wichtig sind, verbreiten. Es ist ein Verbrechen, dass dieser Mensch in einem Gefängnis sitzt. Es ist ein Verbrechen, dass er das tut in der Zeit der Corona. Ich bin älter als du, Franzi, und Julian Assange war sehr prägend für mich und für meine Bildung, also in den 2009, 2010, was da alles rausgekommen ist von WikiLeaks über Afghanistan, war extrem wichtig und hat der Öffentlichkeit Informationen gegeben, die es sonst nicht bekommen hätte. Also für mich, das liegt sehr, sehr hoch auf meiner Liste, dass das Julian Assange, Edward Snowden, alle Whistleblowers brauchen Schutz.
Ich glaube, da kann man eigentlich den Kreis auch zurückschlagen zu dem, was wir früher gesagt haben mit Informationen. Also die Information will und soll eigentlich frei sein. Weil zum Beispiel, wir können sagen, was macht es für einen Sinn, dass ein Mensch ein Eigentum von mehr als 1 Million hat? Aber wir haben natürlich auch juristische Personen in der Form von Aktiengesellschaften und so weiter. Das war tatsächlich eine ganz hitzige Debatte im 19. Jahrhundert. Dürfte es sowas eigentlich geben, so eine juristische Person? Man hat dann doch zugunsten dieser Firmen dann doch entschieden. Aber die sind tatsächlich auch eine große Gefahr für die Demokratie, weil zum Beispiel nimmt man RWE, ne, die bauen die in den größten Mengen die schmutzigste Form der Energie ab, hier in Nordrhein-Westfalen mit der Braunkohle. Die Kosten davon, die zu tragen werden, meistens von den Schwächsten der Erde, also am schlimmsten von den Schwächsten der Erde, sind so enorm, das übersteigt natürlich die Wirtschaftsleistung dieses Unternehmens um ein Vielfaches, aber es macht es immer noch. Aber das Schlimmste an RWE, es ist kein rein kapitalistisches Unternehmen, sondern ein Großteil der Aktien gehören Kommunen. Also ich bin Kölner und das heißt, ich bin auch irgendwie über eine Hochzeitstorte, eine Kaskade von Gremien und Kontrollinstanzen eigentlich Miteigentümer von RWE, weil die Stadt Köln auch ein Anteil dran hält. Also in Großbritannien, das ist mittlerweile alles, was nicht nagelfest wurde, längst privatisiert. Und da denkt man oft, man merkt, man links ist einfach dieser Gedanke, ja, wir müssen es nur alles verstaatlichen und dann die Klimakrise ist vorbei. Das ist nicht so. Und eigentlich ist Deutschland ist dafür ein sehr klares Beispiel, dass hier man hat so eine korporatistische Verkrustung sozusagen zwischen verschiedenen Gremien, die alle nur arbeiten mit diesem Mangel an Transparenz und an demokratischer Rechenschaft. Und vor allem dieses Modell, also wir wählen einen Stadtrat und die nominieren jemanden, der irgendwie vielleicht dann mit dabei sitzt in dem Gremium, was irgendwie dies kontrolliert und das wählt dann Vorstand von RWE oder so. Das sind natürlich solche Formen, die, obwohl die auf dem Papier demokratisch sind, die haben natürlich nichts mit der Demokratie eines alten Athens zu tun, weil es eine direkte Demokratie gibt. Und diese repräsentative Demokratie, das wäre vielleicht mein anderer Wunsch, also jenseits vom Eigentum, ist die Idee, dass es Vertreter gibt und die im Grunde dann so weiterhin ihre Macht ausüben können, ohne diese Kontrollinstanzen. Da müssen wir dringend neue Modelle entwickeln. Da hoffe ich, dass im kommenden Jahr, dass wir vielleicht wieder mit Leuten aus Rojava sprechen können, die viel auf dem Boden da von der direkten Demokratie, Municipalism, also munizipalistische Demokratie in den Dörfern von befreiten Rojava sprechen können. Oder auch mit anderen Beispielen, also da kennt man von der Occupy-Bewegung oder so, da gibt es viele Bemühungen, so eine direkte Demokratie aufzubauen und zu leben. Und das ist ganz, ganz anders als diese vertreterische. Vielleicht können wir sogar jemanden von den Piraten, weil die Liquid Democracy, die sie damals hatten, hört sich auf dem Papier eigentlich richtig cool an. Also du wählst deinen Vertreter, also du gibst deine Stimme deinem Vertreter, aber sobald sie oder er anders wählt, also willst du, kannst direkt entnehmen und einem anderen geben. Also das scheint so, ja, wenn mein Abgeordneter irgendwie mir versprochen hat, der will gegen Waffenexporte und dann, ach ja, aber es war doch noch notwendig, dann geht meine Stimme zu den, vielleicht zum anderen Abgeordneten, der das immer noch ablehnt und der hat einfach mehr Gewichtung im Bundestag direkt und ich kann täglich wechseln, wenn es mir gefällt.
Steve, weil du gerade angesprochen hast, auch öffentliche Investitionen, also von Kommunen und staatliche in irgendwie einen zerstörerischen Status quo, zum Beispiel auch bei RWE, bei irgendwie Kohle, ist eine Forderung, die gar nicht so utopielastig ist, finde ich. Und eigentlich eher ein Wahnsinn, dass man die stellen muss, wäre sowas wie umweltschädliche Subventionen abschaffen und tatsächlich auch öffentliches Divestment, also Hochschulen, Kommunen, alle, die irgendwie investieren noch in Kohle, staatlich da rausziehen. Also wir investieren mit 60 Milliarden Euro jährlich in Deutschland einen zerstörerischen Status quo einer Wirtschaft, unter anderem die Kohleverstromung von Braun- und Steinkohle. Und die ist trotzdem nicht wirtschaftlich. Und wir zahlen es weiter und dann sagen wir, ein Kohleausstieg ist zu teuer. Kommunen investieren in Unternehmen, die Dörfer wegbaggern und riesige Zerstörung anrichten und sagen dann, ah ja, da kommen wir so einfach nicht raus. Das ist die Politik. Die Demokratie braucht da immer so lange. Also es ist eine Farce und ich finde, es ist gar nicht so utopisch, da rauszukommen und tatsächlich 60 Milliarden Euro jährlich zu sparen an umweltschädlichen Subventionen, um sie in was Zukunftsfähiges zu investieren, finde ich, wäre mal eine Option. Edward Norton am Strand hat eine Forderung, die in eine ganz andere Richtung geht nochmal und wünscht sich zu Weihnachten, dass leerstehende Übernachtungsplätze wie Hotels, das ist eher auf Corona bezogen gerade noch, Wohnungslosen zur Verfügung gestellt werden. Ist aus meiner Sicht auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir haben wahnsinnig viel Leerstand und Menschen, die auf der Straße leben oder jetzt in irgendwelche notdürftigen Übernachtungsunterkünfte kommen, wo viel zu wenig Platz ist, wo viel zu viele Menschen auf einem Haufen sind, und wo eben das Ansteckungsrisiko noch viel höher ist. Insofern das sicherlich eine Forderung, genauso wie irgendwie dieses Camp Moria, da täglich neue Horrormeldungen kommen und wir irgendwie in Deutschland und schön innerhalb unserer Landesgrenzen versuchen, ja, Abstände einhalten, Beschränkungen durchführen, alles richtig und schön und an Europas Außengrenzen irgendwie Menschen verrecken lassen, wortwörtlich, und irgendwie einer Katastrophe aussetzen. Das sind vielleicht noch Dinge, ja, die insofern drängend sind, dass Corona halt auch dort nicht Halt macht und die einfach die Abgründe nochmal offenlegen, in denen wir uns gesellschaftlich und politisch aktuell befinden.
Man kann auch mit diesen Hotels, also ich finde Edward Norton am Strand Vorschlag gut, aber man kann auch mit diesen Hotels, weiß ich nicht, Testing-Zentren machen. Man hätte ja diese leerstehenden Gebäude im Westen, also ich rede jetzt von Wien, ich gehe tagtäglich an Hotels vorbei, die sind riesig, die stehen leer und es gibt im Moment in Österreich Testing und es wird auch halbwegs Pflicht jetzt im Jänner, dass man sich testen lässt und man könnte genauso gut in diesen Gebäuden extra Zentren aufbauen, damit man sichere irgendwie Testing geht. Also man kann mit so viel, mit dem Kapital, das wir haben, und damit meine ich Infrastruktur und so weiter, was im privaten Besitz steht, kann man eigentlich oder hätte man viel umbauen können für diese Pandemie. Und es hieß dann, wir haben den Platz nicht oder wir haben die Ressourcen nicht, um jetzt irgendwas Neues aufzubauen, wie sie es in China oder in Südkorea gemacht haben. Aber das stimmt ja nicht. Ich meine, es geht darum, dass wir halt in diese Räume nicht rein durften. Und natürlich Obdachlose, die halt prekär leben, sowieso nicht.
Es ist tatsächlich so, beim ersten Lockdown in Großbritannien, Das hat man nicht erwartet, aber die haben tatsächlich alle Obdachlosen in Hotels unterbracht. Und das, die Pandemie, so schrecklich wie die ist, und wirklich für, bei allem Mitleid für alle, die so schwer darunter leiden oder Angehörige verloren haben, zeigt, wie viel tatsächlich möglich ist auf einmal. Also wie viel Kapital man plötzlich dort mobilisieren kann, um eben Impfstoffe oder so zu entwickeln, wenn man es will, wenn die politische Wille da ist. Wir haben tatsächlich genug in dieser Welt, um alle Menschen einen würdigen Obdach anzubieten. Wir haben tatsächlich, es muss niemanden verhungern, es muss niemanden Mangel an medizinischer Versorgung. Alle diese Dinge sind da. Das Problem ist, wenn manche Milliardäre oder ein Jeff Bezos mit 200 Milliarden dann rumläuft, ist es plötzlich sehr, sehr schwer. Die sind das Problem. Es ist nicht die Armen, die selbst schuld sind. Das ist immer die Schuld für die, den Opfern in die Schuhe geschoben. Das ist irgendwie moralisch falsch, dass sie es irgendwie selbst verdient haben, sondern das sind so oft einfach strukturelle Dinge. Und wir haben genug, dass würdige Arbeit, würdige Obdach, also würdige Bedingungen, würdige Bildung für alle Menschen da ist. Und das wird momentan von diesem Monstrum Eigentum eigentlich verhindert. Und ich hoffe sehr, dass wir in den kommenden Monaten mehr drüber
sprechen. Steve, darf ich dich fragen, wurde die Bahn auch nicht in Großbritannien verstaatlicht am Beginn der Pandemie?
Nee, es ist, also die haben es privatisiert und es ist seit so mehr als 20 Jahren, mit 25, fast 30, glaube ich, eine totale Katastrophe. Und immer wieder diese private Bahn-Operators, also da war ja freie Wirtschaft, die konkurrieren miteinander, aber nee, die eine Strecke gehört nur einem und die drücken die Preise so hoch. Aber tatsächlich, die gehen immer wieder trotzdem pleite, obwohl es von dem, ich glaube, Kilometerpreis ist 2 bis 3 Mal so hoch wie in Deutschland. Und also Leute geben wirklich mehrere Tausende, sogar 10.000 aus, um zu pendeln jährlich, weil man wegen den Wohnungskosten, die in London so hoch sind, es ist ganz, ganz geläufig, dass Menschen 1 Stunde oder 1,5 oder 2 Stunden weg wohnen vom Arbeitsplatz. Und dann letztlich war es schon wieder so eine Bahnunternehmen pleite gegangen und ich musste es verstaatlichen und die versuchen dann verzweifelt, es wieder zu verscherbeln, dass das eine es will. Nur, das ist, aber tatsächlich so eine wirkliche Verstaatlichung und das ist vielleicht, da müssen wir eher vielleicht von der Demokratisierung in die demokratische Kontrolle nehmen sprechen, weil da natürlich hatten nicht weder die Beschäftigten noch die Passagiere noch die Kommunen, die zum Beispiel von diesen Verkehrsmitteln abhängen, haben kein Sagen dabei, wie die Bahn geführt werden soll, obwohl sie so wichtig ist. Und natürlich eine echte Verstaatlichung wäre nicht nur, wir geben sie irgendwelchen anonymen Bürokraten da oben im Hinterzimmer, sondern wir öffnen das alles. Also dieses Eigentum von Informationen, das muss alles abgeschafft werden, ne, dass man diese Transparenz, diese Abrufbarkeit, ne, Rechenschaft, wenn einer Scheiße baut, dann können wir, dass wir dann, hey, was habt ihr gemacht? Warum habt ihr diesen Bahnhof geschlossen oder warum gibt es diesen Zug nicht mehr? Also kann man, aber dafür darf es eigentlich, es muss eine radikale Informationsfreiheit geben, damit man überhaupt als Bürger die gleiche, heißt, dass wir von unten die gleichen Rechte haben wie die da oben. Momentan, das ist ein völlig abgekartetes Spiel, wo man einfach nicht durchsieht. Und sobald die Privatwirtschaft natürlich da ist, dann ist alles Betriebsgeheimnis, ist umso schlimmer.
Jetzt schreibt Jones Haywire nochmal, vielleicht geht es gar nicht so um konkrete Veränderungen, sondern vor allen Dingen um mehr politische Handlungsfähigkeit. Dem würde ich zustimmen. Dann ist die Frage, wie kommen wir dahin? Also was heißt politische Handlungsfähigkeit? Und ich glaube, politische Handlungsfähigkeit bedeutet vor allen Dingen, dass wir uns besser organisieren. Also wir haben auf der einen Seite eine wahnsinnig große Macht von irgendwie großen Konzernen, von viel, viel Kapital und sehr mächtigen einzelnen Menschen, die sich alle auf eine Sache verständigen können, ganz problemlos, nämlich, dass sie ihre Machtposition immer weiter absichern wollen, nach unten. Und dass sie bereit sind, alles dafür zu tun. Und auf der anderen Seite haben wir ganz, ganz, ganz viele Menschen, die sich demokratisch irgendwie einigen müssen, die Kompromisse schließen, die ganz häufig sich auch in Kleinkriegen verfangen, irgendwie gegeneinander, weil die eine Forderung nicht passt oder die nächste Forderung so nur so halb passt oder so. Aber wir verkennen ganz, ganz häufig, gegen wen wir uns da eigentlich organisieren müssen. Also so, dass die Gegenmacht das große Kapital am Ende ist. Das ganze Geld, was in Konzernen steckt, das ganze Geld, das da reingepumpt wird, dass dieses kapitalistische System, das immer weiter eine Umverteilung von unten nach oben praktisch vornimmt, dass das am Laufen hält. Und wenn wir uns dagegen organisieren wollen, dann heißt das für mich politische Handlungsfähigkeit. Das heißt, Menschen in Betrieben organisieren, es heißt, Menschen auf die Straße zu bringen, es heißt einfach, diesen Status quo nicht so hinzunehmen und dafür zu sorgen, dass die Gegenseite, wir, so mächtig und bedrohlich sind für die, die gerade Macht haben, dass sich was bewegt. Politische Handlungsfähigkeit geht insofern mehr für mich darüber hinaus, irgendwie zu sagen, okay, wow, wir müssen Strukturen anpassen, demokratisch oder so. Das Problem liegt viel tiefer. Wir sind nicht gut genug organisiert und da müssen wir wieder hinkommen.
Vor allem müssen wir Gewerkschaften unterstützen und wir müssen uns um unsere Arbeit organisieren, weil es ist ja, ich glaube, das hat uns diese Pandemie gezeigt, wie wichtig eigentlich einzelne Arbeiterinnen sind, sogenannte Essential Workers. Die Wirtschaft funktioniert nicht ohne sie und es sind diese Menschen, die wir unterstützen müssen, weil diese Menschen und ihre Arbeit ist natürlich das Zentrum, worum sich alles dreht. Und es ist der Grund, ja, weshalb, also ihre Ausbeutung ist der Grund, weshalb Kapital überhaupt existiert in der Form, in der es existiert. Also ich bin tatsächlich jetzt mehr der Meinung, dass es mehr darum geht, Arbeit zu organisieren, uns um die Arbeit zu organisieren. Und in der Pandemie wurden diese Sachen sichtbarer als je, glaube ich. Und das ist für uns wirklich eine Möglichkeit und eine Gelegenheit, irgendwas zu machen und uns zu mobilisieren.
Ich glaube, vor allem, wenn wir wirklich ein Modell erarbeiten wollen von einer demokratischen Gesellschaft, wo wir momentan leben, Geld kauft Macht. Und das ist ganz klar. Ne? Du kannst die Lobbyisten reinschicken, du kannst die ganzen Journalisten. Also da ist es eigentlich recht klar, was man machen will, wenn man als große Firma dann gewisse Entscheidungen da beeinflussen will. Und es sind sehr, sehr viele Leute, die hauptberuflich damit beschäftigt sind und sehr wenig Leute auf der Gegenseite. Aber dann, wenn wir tatsächlich das bekämpfen wollen, was ist das demokratische Modell? Wir müssen auch in den eigenen Organisationen gucken, dass wir solche demokratische Modelle aufbauen. Das heißt auch mit einem Recht, also nicht nur, dass weiße Männer wie ich nur das Sagen haben, sondern alle dazu kommen und vor allem nicht diese verkrustete Strukturen, weil das kennt man auch bei Gewerkschaften. Also das geht nicht aus der persönlichen Bosheit sozusagen von Einzelnen heraus. Aber wenn man eine Vertreterstruktur hat und dann hat man Karrierefunktionäre, die immer dabei sind, da finde ich auch diese Forderung nach der absoluten Freiheit von Informationen, Rechenschaft, Abrufbarkeit von Vertretern und so weiter, die sind extrem wichtig, weil nur wenn wir das tatsächlich bei unseren eigenen Organisationen umsetzen können, können wir wirklich erwarten, dass es auch später in der Gesellschaft dann weiter so ist. Das ist vielleicht ein frommer Wunsch. Da gibt es viele, glaube ich, die das nicht so sehen, die links sehen, aber die Fehler, die ich immer wieder gesehen habe, auch bei Labour, kam immer grundsätzlich aus dieses Misstrauen der Basis gegenüber. Ja, die wissen noch nicht, wir müssen es für sie tun. Und dieses patriarchalische, ja, wir müssen es für sie tun. Ehrlich gesagt, jedes Mal hatte die Basis recht und die Führerschaft hat dann da Fehler gemacht. Aber das ist ein ganz anderes Modell von politischer Organisation, die wir langsam uns aneignen müssen. Und das ist vielleicht auch unsere Verantwortung, diese dann selbst aufzubauen. Und tatsächlich oft die Strukturen, die Konventionen, die wir haben in diese Links, die kommen aus der sozialistischen Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts, da konnte man nur mit der Entsendung von Vertretern, weil es einfach nicht möglich war, alle Leute zusammenzubringen, um Entscheidungen zu fällen. Aber heute natürlich sind wir technologisch in der Lage, dass tausende Menschen gleichzeitig über eine Debatte teilnehmen können und abstimmen können. Das heißt nicht, dass Technologie unbedingt die Antwort ist, aber ich finde, wir müssen auch richtig da reingehen, um eben diese Machtgrenzen auch abzubauen untereinander, dass wir ein viel, viel transparenter und flüssigere Demokratie haben können. Dass wenn einer X verspricht, aber dann was ganz anderes dann liefert, wenn er einmal im Amt ist, dass der abberufen werden kann, ne? Dass man immer wieder sozusagen an der demokratischen Prange ist, ne? Weil sonst kommt immer, ja, die Kompromisse, die Realpolitik Und dann hast du diesen Ort, diese Hierarchie, wo die Macht des Kapitals, es muss nur auf diese paar Menschen sich fokussieren. Und das tut es sehr, sehr gut. Also wir hatten bei Labour, also ein ehrlicherer als Jeremy Corbyn will man niemals finden. Aber der Druck dann auf diese kleine Spitze dann lastet, ist so groß, da müssen wir eigentlich gucken, wie wir die Macht tatsächlich auf die Basis verteilen müssen. Nicht aus moralischen Gründen, weil wir das besser finden, sondern strategisch, da können wir eigentlich nur so gewinnen.
Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Fantasie. Und ich glaube, also wir müssen ein bisschen auch über Institutionen und in Institutionen anders denken und aber auch abseits von Institutionen. Also ich finde häufig die Veränderung, die Geschichte von Veränderung, die wir heute erzählen, ist ganz häufig so, die ist irgendwie wählbar. Oder irgendeine Institution wird es schon richten. Und Gewerkschaften, wie sie es heute sind, richten, also so müssen wieder stärker werden. Das ist, glaube ich, überhaupt der Schritt, dass sich was verändern kann. Ne? Die Gewerkschaften, wie sie heute sind, wie sie aufgestellt sind, machen wahnsinnig wichtige Arbeit. Aber irgendwie Streik in Deutschland ist immer so ein bisschen süß fast schon. Das heißt, irgendwie, wir müssen mehr dahin gucken, wo tatsächlich Veränderungen auch geschieht. Und das war halt immer erst die Bewegung, bevor es die Institutionen wurden. Und insofern weiter Bewegungen antreiben, weiter Bewegungen initiieren, weiter Bewegungen die Rücken stärken und nicht immer nur von den Institutionen erzählen. Das finde ich was uns gut ins nächste Jahr bringen würde. Apropos gut ins nächste Jahr bringen, nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Und jetzt haben wir kürzlich erfahren, der Herr Altmaier, seines Zeichens Wirtschaftsminister in Deutschland, hat mal eben zum Erneuerbare Energiengesetz, meine ich, Papiere zurückgehalten, die jetzt veröffentlicht wurden, wonach zum Beispiel das Wegbaggern ganzer Dörfer verhindern können. So, jetzt kommt heute Herr Seehofer dazu, unser Herr Volk, toller Heimatminister und Innenminister, der zu Pushbacks auf dem Mittelmeer Papiere zurückgehalten hat. Also so die alle tun sich gerade einen großen Gefallen in Sachen Rücktrittsforderungen. Und einerseits könnten wir über Rücktritte sprechen, aber viel spannender ist doch, wer könnte denn da besser in Fußstapfen treten? Steve, Tamara, auf welche Posten würdet ihr nehmen im Zweifel? Worauf bewerbt ihr euch? Oder habt ihr vielleicht Vorschläge von Leuten, die unbedingt mal einen sinnvollen politischen Posten bekommen sollten?
Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft nicht und wohne nicht in Deutschland, also möchte ich nicht im Parlament sein. Aber ich kann als symbolische Außenministerin arbeiten und fungieren. Das würde mich freuen, vielleicht ein bisschen mehr Druck auf die USA machen oder so.
All dem kann ich anschließen. Ich habe tatsächlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich glaube aber ein bisschen, also es gibt gute Politiker und gute Politikerinnen und ich freue mich drüber, aber den Druck, den sie ausgesetzt werden, ist enorm. Und ich finde tatsächlich dieses Modell Bundestag, vertretliche Demokratie, es zeigt, also wir wissen alle, es ist Fakt, wir zerstören unseren Planeten, auf dem wir wohnen, und die vertreterische Demokratie ist nicht in der Lage, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Vielleicht kann es irgendwann mal irgendwelche Ziele formulieren, aber es ist nicht in der Lage, diese umzusetzen. Also es ist ein Armutszeugnis schlechthin. Also du hast früher die französische Bürgerräte, Bürgerversammlungen da erwähnt, Franzi. Also ich finde einfach fast jeder normale Mensch, der kein Berufspolitiker ist, der nicht auf diese Gunst von oben, weil politische Parteien, wenn man einmal sie von innen erlebt hat, wenn man nach oben kommen will, es ist nicht, dass man, ja, man baut sie Druck auf von unten und dann wird gewählt werden von den Genossinnen und Genossen. Es ist tatsächlich, man schleimt sich nach oben und man wird von oben sozusagen nach oben gezogen. Und dieses Hierarchische ist eigentlich für mich die Wurzel des Problems dabei. Und indem wir hoffen immer noch sozusagen, ja, wir müssen nur gute Bundestagsabgeordnete, egal wen du hast, also ja, Willy Brandt, kein schlechter Mensch.
Aber Steve, jetzt, du musst doch noch ein bisschen positiv in die Zukunft blicken, dann wandle ich die Frage ab.
Wir kommen zur Zeit, wo tatsächlich die Grenzen von Vertretungsdemokratie, weil tatsächlich diese Institutionen wurden geschafft, nicht um einfache Menschen in die Politik den Zugang zu ermöglichen, sondern um das zu verhindern.
Okay.
Die Väter sind immer diese Gebildeten und die Reichen und so, die soziale Mittel haben, um überhaupt gewählt zu werden und die sich innerhalb von Parteien als verkrustete Strukturen. Also mich würde es freuen, Marco Bülow, als er hier war, der sagte, die Nichtwähler, wenn es, keine Ahnung, bei der nächsten Bundestagswahl 38% Nichtwähler gibt. Okay, es gibt 38% Nichtwählersitze im Bundestag und die Leute werden per Zufall ausgewählt. Ich wette, da sind darunter bessere Volksvertreterinnen als das, was wir jetzt haben, weil die sind nicht der Parteilogik ausgesetzt. Okay, Steve, und wenn man dazu nur Liquid Democracy hätte, wo, ja, okay, den Besten kann ich noch meine Stimme geben, dann würde ich viel mehr Positive sehen.
Dann folgendes, mit wem wünschst du dir im nächsten Jahr an deiner Seite, wenn es darum geht, ArbeiterInnen weltweit und in Deutschland zu organisieren für emanzipatorische Politik? Das ist ja auch eine Form von politischer Verantwortung. Wer fällt dir da ein? Tamara, hast du Leute, wo du das Gefühl hast, die müssen neben dir stehen?
Ich rede jetzt auch wieder über den amerikanischen Kontext. Ich traue mich nicht über Deutschland, Entschuldigung, zu reden. Aber Alexandria Ocasio-Cortez macht alles ganz gut. Gibt's große Debatten jetzt in den letzten Wochen über sie und was jetzt mit Medicare for All sein soll. Aber ich glaube, man muss diese Frau unterstützen. Man muss die Frauen um sie herum unterstützen. Damit meine ich Rashida Tlaib, Ilhan Omar und so weiter. Das sind großartige Frauen of Color, die wirklich was geändert haben in der US-Politik, und ich unterstütze sie und hoffe, dass die Zukunft von mehr solchen Menschen so populiert wird.
Und du, Steve?
Oh, also in der Bundespolitik. Also der liebe Marco Bülow, den finde ich ganz gut. Der kann von mir aus gerne was machen. Aber ich sehe immer mehr, was die Berufspolitik mit Berufspolitikern macht. Und ich finde es nicht schön. Es tut mir leid, ich lässt dich da ein bisschen hängen.
Jetzt habe ich doch gar nicht mehr die Berufspolitik gemacht. Ich habe jetzt gerade, ich guck mal auf unsere letzten Folgen zurück. Da habe ich zum Beispiel Veronika Born-Mehner. Die also sollte auf jeden Fall, einfach krass. Marco Bühle wurde jetzt ja schon genannt. Ansonsten. Wer fällt euch noch ein? Wen hatten wir noch dabei? Alexander Jorde, die ganzen Pflegekräfte brauchen wir an unserer Seite.
Ein Parlament von 650 Pfleger ist sowas von ein besseres Parlament. Also nicht nur klatschen, einfach Amt geben. Das finde ich sehr gut.
Und ja, ansonsten,
letzte Woche hatten wir Anne Swetz dabei, von links in Wien. Großartig, die soll Bürgermeisterin werden.
Oder Momo, der im Danny war. Vielleicht hat er jetzt Bock, Polizeiarbeit zu koordinieren, vielleicht mal eine Studie Richtung Rassismus und Rechtsextremismus anzustoßen, oder Liban, der bei uns war. Also Momo und Liban könnten das doch gemeinsam machen. Fände ich doch gar nicht so schlecht. Vielleicht möchte Fabio Di Masi mit Maurice Höfgen dann Finanzpolitik machen. Das wäre doch gut.
Solange so Verfassungsschutz und so weiter solche Institutionen gibt, die Antifa, es gibt sehr viele Leute, die sehr viel machen zur Recherche, zur extrem rechts, und es ist eigentlich ein Witz, dass die Leute nicht Jobs angeboten werden direkt in diesen Institutionen. Das wäre schon ein großer Schritt nach vorne.
Ja.
Aber ich sage immer so, weil immer man will so links, rot, rot, grün, aber wo ist die Arbeiterklasse? Also rot, rot, grün ist heutzutage sehr denkbar, ja, aber ganz ohne die Arbeiterklasse sozusagen von unten, dass sie mit dabei sind. Und vor allem, da war James Haywards Frage, wie ist die politische Handlungsfähigkeit herzustellen? Und deswegen bin ich immer diese so Fantasy Football, so, ja, was wäre deine Mannschaft? Das ist dann Politik als, das sind die Spieler auf dem Feld, und wir sind eigentlich nur diese blöde Fanblock. Und unsere Aufgabe muss auch sein, wie finden wir unsere politische Handlungsfähigkeit auch im Alltag? Ob es beim Streik ist oder ob, also Mietstreiks mittlerweile in Großbritannien, das ist ganz groß, dass Leute sich organisieren gegen Mieterhöhungen, also, oder man sieht auch mit Deutsche Wohnen enteignen in Berlin, also wie organisieren unsere Macht vor Ort, wie leben wir vor eine demokratische Selbstorganisation, das finde ich das wünsche mir, dass Genosse sich endlich offen zum Anarchismus bekennen. Ich bin gerade mitten in Kropotkin, aber finde ich ein bisschen problematisch. Ne? Also das war ein Kommentar von Edwin Norton am Strand. Tag Edwin Norton am Strand oder sonst in den Bergen. Aber ich finde, das ist aber kein anarchistischer Ansatz. Das war so am Anfang, natürlich alle Sozialisten, alle Kommunisten wollten die Abschaffung des Staates. Es war ihnen so selbstverständlich, dass der Staat nur ein Konstrukt aus Monarchie von absoluter Macht gegen die Bevölkerung war. Und dass wir unsere Macht im Alltag aufbauen, finde ich viel wichtiger, als nur zu hoffen, dass irgendeiner das für uns tut im Bundestag.
Nee, ich glaube.
Aber sie können Instrumente sein, oder? Ich meine, ja, aber sie müssen auch gute Instrumente sein.
Ja, also wenn man Atomkraft abschaffen will, das können wir schlecht bei mir in der Nachbarschaft in Köln. Also das, da brauchen wir eine Regierung für, die die Gesetze entsprechend
formuliert. Also diese Diskussion, fürchte ich, werden wir heute nicht mehr abschließend beenden. Ich glaube, alle, die wir jetzt gerade genannt haben, die Gäste im Podcast waren oder auch noch nicht, sind herzlich eingeladen, mit uns im nächsten Jahr auf linke Politik weiter hinzuarbeiten. Und zwar dann eher nicht im Parlament, sondern eher so auf der Straße und in Betrieben und so. Aber herzliche Einladung an alle. Und wir haben wahrscheinlich wahnsinnig viele Menschen vergessen, die alle, die hier zuhören, gerne noch ergänzen können. Und jetzt haben wir aber ja, also ich glaube, jetzt ist Zeit, dass wir die Leute erlösen von den ganzen Utopien. Die müssen jetzt ja auch einfach umzusetzen. Und wir haben ja noch eine Jahresendfolge in der nächsten Woche. Insofern machen wir einen Strich drunter, oder? Steve, ich übergebe an dich.
Ja, und dann machen wir tatsächlich ein bisschen, was kommt in der Zukunft. Wir versuchen in unsere Kristallkugel da zu schauen. Wir freuen uns aber auch auf euren Input. Also schreibt gerne uns. Wir sind bei halb10.fm zu erreichen. Wir wollen hören, worüber ihr hören wollt. Wenn dir die Sendung gefällt, du kannst jederzeit sogar spenden. Wir haben tatsächlich technische Kosten, die zu decken sind. Da gibt's bei halb10.fm Spenden. Wenn du Jacobin abonnierst bei uns, dann kriegen wir auch so ein, irgendwie, da gibt es ein, also wir kriegen einen kleinen Anteil. Aber Jacobin vor allem kriegt Abonnenten, das finden wir auch sehr gut. Aber wenn du kein Geld hast, stell mal die Börse weg, weil das Wichtigste ist überhaupt, dass wir zusammen eine neue linke Medien aufbauen. Das brauchen wir dringend in Deutschland und eigentlich weltweit. Eine bessere Welt ist möglich, aber wir müssen sie machen. Also wenn euch die Sendung gefällt, dann du kannst sie teilen, deine Freunde vorne erzählen, Leute taggen, du kannst uns abonnieren, dann kriegst du immer Benachrichtigungen und so. Sowas hilft uns immer. Und wenn du angibst, wenn du uns ein Review bei iTunes gibst, Sternebewertung, dann plötzlich sehen es, keine Ahnung, alle Leute mit teuren Apple Headphones oder so. Und das ist sicherlich sehr, sehr gut. Da kommen wir in die Köpfe der Menschen.
Das ist unsere Zielgruppe.
Ja. Also Tamara, vielen, vielen Dank aus Wien. Franzi, vielen, vielen Dank aus dem Speicherboden deiner Eltern. Es war wie immer ein großes Genügen. Ich war so beruflich so eingebunden. Ich war in den letzten paar Wochen weg und ich merke so, wie ich das vermisst habe. Aber vielen Dank vor allem an allen, die zuhören und die sich teilnehmen und auch Kommentare geben. Es ist so eine schwere Zeit gewesen, glaube ich, für viele, viele Menschen. Also vielleicht können wir auch mit dem Sozialismus der kleinen Gesten auch anfangen und ein bisschen eine kleine, etwas Freundschaftliches dann für unsere Mitmenschen um uns herum zu machen über die nächsten Tage. Es gibt sicherlich in engstem Umkreis von den Menschen, denen es nicht gut geht. Und da sind wir auch selbst dazu berufen, vielleicht da selbst zu helfen. Da können wir gemeinschaftlich was stehen. Wir sind, alle fühlen sich vielleicht ein bisschen isoliert. Das ist, ich kenne Menschen, die gerade es sehr schwer haben oder wo Familienmitglieder krank sind. Also bitte sei nett zueinander. Wenn wir, also mit der Kraft der Liebe, das ist eigentlich die Basis von allem, was wir machen. Also ich hoffe sehr, dass er über diesen kommenden Tagen gut wegkommt und dass wir uns bald sehen im neuen Jahr.
Solidarische Grüße und frohe Weihnachten.
Ciao, ciao. Tschüss.